Riesa hat einen neuen König. Martin Schindler krönt sich zum Champion bei den International Darts Open und wird gleichzeitig die neue deutsche Nummer 1.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast
mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Checkout. Es sind wunderbare Zeiten für den deutschen Dartsport. Wir haben drei Deutsche in den Top 32 der Welt. Ricardo auf Platz 32, Gaga auf Platz 23 und nun Martin Schindler als die neue deutsche Nummer 1 auf Platz 22. Und hier heute bei Checkout, dem Sport1 Darts Podcast, geht es einmal ohne Kevin Schulte, meinen eigentlichen Podcastpartner, zu. Kevin hat sich nämlich überlegt, das Austragungsland für European Tour Event Nummer 12 in einem privaten Urlaub etwas näher zu erkunden. Aber ich habe heute hier fachkundigen Ersatz, und zwar Jonas Hunold, Fotograf der PDC Europe. Hallo Jonas.
Hi Micha, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Du warst das ganze Wochenende in Riesa vor Ort, quasi gearbeitet. Sag doch mal ganz kurz, wie war die Atmosphäre dort in Riesa vor Ort an diesem Wochenende? Es war Wahnsinn. Gerade Samstagabend, habe ich gelesen, waren Rekordzahlen in den Ticketverkäufen.
Ja, es war überragend. Also, wie du gerade schon gesagt hast, Samstagabend die Rekordsession der European Tour für eine einzelne Session, was die Anzahl der Besucher angeht. 5000 Darts-Verrückte waren da, die Halle war komplett rappelvoll, die Stimmung war überragend. Es war insgesamt ein wirklich, ja, aus Darts-Deutschland-Sicht ein perfektes Wochenende,
Abgerundet natürlich durch den Turniersieg von Martin Schindler. Das ist der Elefant im Raum, sprechen wir natürlich gleich rüber. Erst einmal noch ganz kurz zu dir. Du warst hier schon im Podcast zu Gast, aber sag doch einmal gerade ganz kurz zwei, drei Sätze. Wie bist du zum Dart gekommen und wie bist du Fotograf bei der PDC Europe geworden?
Ich war nach dem World Cup schon mal einmal zu Gast, mit Kevin damals alleine. Fotograf bei der PDC bin ich geworden, tatsächlich einfach über eine Ausschreibung damals. Inzwischen hat sich mein Aufgabenfeld noch ein bisschen erweitert und ich kümmere mich um die gesamte operative Pressebetreuung. Ist also auch ein bisschen mehr geworden. Und ja, zum Darts bin ich tatsächlich gekommen über den Türkei-Cluburlaub, wo Darts ein Teil des Animationsprogramms war. Da habe ich einfach mal mitgespielt, ein paar Darts geworfen. Im Vergleich zu den anderen, die da so mitgespielt haben, war es sogar einigermaßen okay, was den Score da anging. Und ja, dann bin ich dabei geblieben.
Wahnsinn, da gibt es die unterschiedlichsten Wege, zum Darts zu kommen. Jetzt würde ich sagen, sprechen wir aber direkt zu Beginn dieser Folge über das größte Sportereignis am vergangenen Wochenende. Ansonsten war ja in der deutschen Sportwelt wirklich gar nichts los. Kleiner Scherz. Aber Martin Schindler gewinnt das European Tour Event in Riesa, Event Nummer 3. Und man muss sagen, es haut einen nicht ganz so aus den Latschen, wie das bei Ricardo der Fall war, weil man es irgendwie die ganze Zeit schon so ein bisschen gespürt hat, dass Martin sich da kontinuierlich hingearbeitet hat, dass so etwas jetzt passieren konnte und er sich selber belohnt, oder?
Ja, überragend. Also Martin hat sich immer weiter gesteigert, vor allem wenn man auch noch im Hinterkopf hat, dass das mit der Tourcard zwischendurch ja auch ein Thema war und er sich dann da so zurückgekämpft hat und das quasi nochmal als Neustart gesehen hat und ja, zweimal vorher jetzt dann schon im Halbfinale stand und jetzt dann den entscheidenden Schritt noch gehen konnte.
Ja, es war definitiv richtig stark und für Martin Schindler war es natürlich das höchste der Gefühle. Es ist dann auch alles aus ihm rausgebrochen, das hat man gesehen. Und ich fand es schon ganz interessant, als ich das Ganze im TV verfolgt habe, wusste ich so, dass es richtig ernst wird, als ich gesehen habe, dass in der unten rechten Ecke auf einmal du erscheinst mit der Kamera um den Hals, oder beziehungsweise mit zwei Kameras. Und als du dann, als Martin Schindler das erste Mal die Chance hatte, das Match zuzumachen, die Kamera hochgenommen hast und angesetzt hast, wusste ich, jetzt wird es richtig ernst. Jetzt kann hier gleich wieder einmal Geschichte geschrieben werden. Ich würde sagen, wir hangeln uns erstmal durch über den Turnierweg von Martin Schindler. Los ging es für ihn am Freitag. Dort gewinnt er mit 6:1 gegen den deutschen Darts-Debütanten Jan Dückers. Das war ein Spiel, was soweit ohne große Gegenwehr mit manchen verpassten Doppeln von Martin noch gelaufen ist. Die verpassten Doppel würde ich mal dazu nennen, weil es gerade auf die Doppel dann im späteren Turnierverlauf, abgesehen von diesem Spiel, wirklich richtig gut lief für Martin.
Ja, also der Freitag war für ihn im Prinzip so der Tag, um erstmal reinzukommen. Das ist, dafür ist er erfahren genug, dass er mit der Situation umgehen kann. Und ich habe mit ihm Freitag noch kurz gequatscht. Da sagt er noch, er ist auf Jagd, was die deutschen Spieler angeht, weil er irgendwie gefühlt bei fast jedem Event einen deutschen Spieler in der Auslosung kriegt. Jetzt war es Jan, der sein Debüt gegeben hat, sich, denke ich, gut auch verkauft hat, aber Martin mit seiner Erfahrung natürlich dann auch einfach eine Klasse zu gut war.
Dann ging es weiter für Martin Schindler und ich sehe hier ein 6:3 gegen Joe Cullen. Das war ein Wahnsinnsspiel von Martin, über 105 Punkte im Average, 50% auf die Doppel, insbesondere ein richtig gutes Timing gehabt. Also das war dann schon mal ja so eine kleine Gefechtserklärung, die er dort gelassen hat, weil einen Joe Cullen musst du auch erstmal schlagen, gerade auch wenn du so spielst. Dann ein 6:1 gegen Richard Veenstra mit 60% auf die Doppel. Also er hat dann einfach nahtlos dort angeknüpft, da waren wir dann bereits im Sonntag drin. Und wenn wir dann weiterschauen, ein 6:5 gegen Danny Noppert, 4:5 hinten gewesen und dann eine echt enge Phase überlebt. Wir sehen das immer wieder bei fast jedem Turniersieger, dass man eben diesen einen Moment braucht, wo du fast raus gewesen warst und dich dann nochmal rausziehst. Und das hat Martin da auch super gemeistert. Ich weiß nicht, hast du mit ihm dann nochmal Kontakt gehabt? Du wirst ihn ein bisschen wahrgenommen haben am, ich sag mal, Sonntagvormittag, Sonntagmittag. Wie war dann sein Fokus? War er wirklich da auch schon so fokussiert zu sagen, ich gehe den kompletten Weg?
Ja, also alleine schon an diesem Samstagabend mit der ausverkauften Halle, man hat die Bilder ja gesehen, wie er dann auf der Bühne rumgesprungen ist und sich unfassbar gefreut hat, ist dann hinter der Bühne auch, hat er sich auch nochmal kurz gefreut, aber dann auch direkt das Ganze schon abgehakt und professionell auf den Sonntag schon geguckt. Ich habe ihn Sonntagmorgen dann gesehen und habe zu einem meiner Kollegen gesagt, ich hau jetzt mal einen Hot-Take raus, Martin gewinnt das Ding heute. Ich hatte einfach das Gefühl, dass er sehr fokussiert war, dass er irgendwie jetzt auch so diesen Anschein und diese Aura ausgestrahlt hat, heute irgendwie, also gestern jetzt inzwischen, diesen Schritt weiter zu gehen und sich den Titel zu holen. Ja, und einfach, er war einfach unfassbar fokussiert und man hat gesehen, dass er sehr in sich ruht und bereit ist, was Großes zu leisten.
Und wie war die Reaktion deiner Kollegen auf deinen Hot Take?
Ja, also muss man ja nicht verschweigen, kann man ja zugeben, dass wir alle uns immer natürlich freuen, gerade auf deutschem Boden, wenn ein Deutscher gewinnt, einfach weil es für die Stimmung super ist und weil wir die Jungs ja auch alle schon einigermaßen lange kennen. Philipp hat es gestern im Interview nach dem Spiel auch nochmal auf der Bühne gesagt, Martin war damals einer unserer Stewards und hat Bändchen am Einlass geklebt und hat Leuten gezeigt, wo sie zu sitzen haben in der Halle und hat sich dann jetzt da zum Titelträger entwickelt. Also haben sich natürlich alle drüber gefreut. Viele haben gesagt, ja, wäre cool, wenn das klappt. Sind natürlich noch ein paar Hürden zu nehmen. Zu dem Zeitpunkt war ja auch ein Luke Humphries beispielsweise noch im Turnier, vor dem man sich auf der European Tour ja als Spieler eigentlich immer ein bisschen fürchten muss. Chris Dobie hatte bis zum Achtelfinale, glaube ich, insgesamt erst 5 Legs im ganzen Turnier verloren. Also ein paar Jungs, die auch wirklich gut drauf waren. Aber ja, unterschrieben hätte das jeder, dass Martin das Ding holt.
Ja, gefreut haben wir uns natürlich alle. Es war wieder einmal deutsche Geschichte, die geschrieben wurde. Weiter ging die Geschichte von Martin dann im Halbfinale und zwar mit einem 7:3-Sieg gegen Chris Dobie. Auch da wieder eine unfassbar solide Partie, muss man sagen. Wieder 98,5 Punkte, 43,7% auf die Doppel. Am Anfang hat er natürlich ein bisschen Glück, dass Dobie in dieses Spiel gar nicht reinkommt und auch im Laufe dieser Partie echt viele Darts auf die Doppel verpasst. Aber das musst du dann trotzdem auch erstmal so souverän mitnehmen. Und das Finale dann war natürlich ein Kracher gegen Gervin Price. Nicht einfach. Wir hatten alle noch das Spiel im Hinterkopf von den UK Open. Und das hat Martin richtig gut gemeistert. Also wieder ein hoher 90er-Bereich, 44% auf die Doppel. Price lässt natürlich auch viel aus, lässt Martin auch am Anfang noch dann in die Partie rein, nachdem Martin schon 0:2 hinten liegt. Aber dann musst du dich eben auch erstmal so reinkämpfen. Und auch wenn du dann hinten raus realisierst, ey, jetzt könnte hier wirklich was gehen, dann musst du es erstmal so zu Ende spielen. Und ich glaube, das ist genau das, was ein Martin Schindler über die letzten Wochen, Monate und auch Jahre gelernt hat.
Absolut. Also du hast ja vorhin angesprochen, dass man so ein bisschen dieses eine Spiel braucht, wo man quasi schon raus ist. Das hatte Gervin Price ja gegen Ross Smith eigentlich auch schon, als Ross ihm auch diese 161 nicht zutraut und sich auf 36 Rest stellt und er die 161 dafür im Gegenzug dann selbst rausnimmt. Also dieses Spiel hatte Gervin auch. Das Finale dann, ja, also natürlich standen die Fans alle hinter Martin Schindler. Gervin Price lässt auch was liegen. Aber am Ende ist das sicherlich auch so ein Schritt dieser Entwicklung, die Martin einfach genommen hat, dass er dann über die Ziellinie geht und dass er da auch einen 2-0 Rückstand auch gegen einen Gervin Price, der viermal hintereinander in Riesa gewonnen hat oder insgesamt viermal, ich glaube es war nicht hintereinander, aber vier Titel in Riesa geholt hat.
Jetzt aus dem gefährlichen Halbwissen, ich glaube zwischen den zweimal müsste einmal Joe Cullen dazwischen gewesen sein, aber es ist gefährliches Halbwissen.
Das kann gut sein. Ja, aber also diese Entwicklung hat er einfach genommen und dann auch inzwischen, wie er gestern bewiesen hat, die Ruhe da dann auch den Schritt noch zu gehen.
Es ist einfach eine Ruhe und es ist auch so ein gewisses Selbstvertrauen in das eigene Spiel. Und ich finde, man hat es insbesondere gemerkt nach dem Halbfinalsieg gegen Doby, dass er sich das selber auch noch zutraut, dass er fokussiert bleiben möchte. Man hat es natürlich gesehen, es bricht aus ihm heraus. Er freut sich wahnsinnig, springt kurz, schmeißt auch seinen dritten Dart, den er noch in der Hand hatte, weg. Dann kommt er aber relativ schnell wieder runter, sammelt seinen Dart auf, packt seine Sachen weg, will sich ein bisschen beruhigen und von der Bühne runtergehen. Und in dem Moment, finde ich, habe ich gemerkt, so, es ist nicht Martin Schindler, der zum ersten Mal ein Finale erreicht hat und das ist jetzt schon das Ende der Fahnenstange, das ist gut, hier ist jetzt quasi im Kopf abgehakt, sondern er hat sich fokussiert und gesagt, ich möchte jetzt das Finale gewinnen und das Turnier dann eben auch komplett. Und das fand ich besonders stark. Ich habe noch eine Statistik hier. Martin Schindler gewinnt bei diesem European Tour Turnier 68% aller Legs, die er gespielt hat. Das ist wirklich gut, weil in den letzten 2 Jahren gab es auf der European Tour nur 4 Turniere, wo der Sieger eine bessere Leg-Winning-Ratio hatte. Und 3 von diesen 4 Malen war es Luke Humphries, der auf der European Tour ja in den letzten 2 Jahren wirklich sehr, sehr viel dominiert hat. Also es war richtig, richtig gut von Martin Schindler. Und in den ersten 109 European Tour Turnieren hatten wir 3-mal deutsche Spieler im Halbfinale, in den letzten 4 Turnieren gleich 4-mal. Ricardo in Hildesheim mit dem Sieg, in Wietze Ricardo im Halbfinale, dann in München Martin im Halbfinale, da hat sich das schon so ein bisschen angebahnt und jetzt in Riesa der Sieg von Martin Schindler, also was für eine Entwicklung, Chapeau, Hut ab, Martin Schindler.
Ja, überragend. Und nur ganz kurz noch zu deinem gefährlichen Halbwissen. Ich habe es hier parallel offen. Du hast absolut recht. Joe Cullen war es zwischendurch, der sich einmal den Titel geholt hat. Und ja, was du schon sagst, man hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt gesagt hat, okay, ich stehe im Finale und jetzt bin ich glücklich mit dem, was ich erreicht habe. Ich habe ihn kurz hinter der Bühne erlebt, wie jemand gratuliert hat zum Finaleinzug. Und seine Reaktion war nicht einfach nur Danke zu sagen, sondern er hat gesagt, ja, lieben Dank, aber wir sind ja noch nicht fertig. Ein Spiel wartet ja noch und das zeigt, glaube ich, ganz gut die Entwicklung, die er da jetzt genommen hat.
Super Mindset, wirklich, von Martin Schindler. Und dann haben wir eine Sache, bevor wir jetzt gleich zu den weiteren Deutschen noch kommen, die auch Martin Schindler betrifft. Und zwar steht hier auf meinem Zettel Martin Schindler Spitzenthematik. Ich muss ganz kurz ausholen. Als ich angefangen habe, an diesem Wochenende die European Tour zu schauen und das erste Spiel gegen Jan Dückers gesehen habe, dachte ich mir, sind das von Martin Schindler nicht leicht längere Spitzen, die er da spielt im Vergleich zu den Turnieren, die er vorher hatte? Und dann habe ich davon, weil ich mir wirklich unsicher war, erstmal einen Screenshot gemacht von diesem Spiel, habe das verglichen mit einem Screenshot vom German Darts Grand Prix in München vom von vor 2 Wochenenden und dann habe ich das an einige Leute, mit denen ich in regelmäßigem Austausch in der Dartszene stehe, geschickt, die auch Ahnung vom Material haben. Ich habe ungefähr 10 Leute gefragt und ich habe 5-mal gehört, das sind längere Spitzen, aber nur marginal, 2 Millimeter, was auch immer. Und ich habe 5-mal gehört, nein, das ist nur ein härteres Board und so weiter. Habe dann natürlich mit Argusaugen auf die nächsten Spiele geschaut und dachte mir, Martin hat doch was verändert. Das sind leicht längere Spitzen und wenn es nur 2 Millimeter sind und dann dachte ich mir, okay, diese Thematik, jetzt brauche ich Klarheit. Jonas, du bist doch vor Ort. Dann habe ich dir gestern Abend während des Halbfinals noch geschrieben, ob du kurz mal Martin fragen könntest, falls du ihn noch siehst und zu sprechen bekommst, ob es denn nun längere Spitzen seien oder nicht. Und wir können jetzt hier exklusiv aufräumen damit, hat Martin Schindler mit längeren Spitzen gespielt und an seinem Setup was verändert oder nicht?
Ja, also die 47 Anrufe in Abwesenheit während des Halbfinals wegen des absoluten Darts-Nerdtums, die verschweigen wir jetzt an der Stelle mal. Nein, Spaß. Ich habe ihn kurz noch gesprochen, bin meiner Rolle als investigativer Reporter natürlich nachgekommen. Die waren tatsächlich ein Stückchen länger. Ich meine, er hätte gesagt 42 Millimeter waren die Spitzen eingepresst. Wusste jetzt nicht genau, wie lang die dann sind, aber auf jeden Fall ein kleines Stückchen länger, ja.
Eingepresst, wahrscheinlich circa 40 Millimeter, ein bisschen was verschwindet immer, aber ich sag mal, dass der sonst auch so, also marginal länger und ja, ich glaube, das könnte vielleicht auch so ein kleiner Faktor sein, wenn du halt jahrelang mit einem ähnlichen Setup spielst, er hat ja damals auch schon mal die Spitzen gewechselt, aber dass du eben nochmal was anders machst und das damit jetzt auch nochmal Klick gemacht hat, also im Gro einfach Hut ab, Martin Schindler, das war Wahnsinn und ich bin wirklich gespannt, wie es jetzt eben weitergeht, die Entwicklung war so stetig positiv. Es war eben auch nicht so ein One-Hit-Wonder-mäßig und da bin ich wirklich gespannt, was von Martin jetzt noch kommen wird. Wir hatten aber noch mehr Deutsche bei dem Turnier an diesem Wochenende mit dabei und da wollen wir jetzt drauf schauen, gehen so ein bisschen chronologisch durch. Begonnen hat der deutsche Einsatz in Riesa mit Kai Gotthardt, der mit 2-6 Brandon Dolan unterliegt, aber ein Wahnsinnsspiel macht. Also ich habe Kai jetzt in letzter Zeit auch echt immer wieder stark erlebt, gerade auch bei der Next Gen hat er einen echt guten Fall gespielt und dann gegen Brandon Dolan, natürlich verliert er das mit 2-6, hört sich klarer an, als das Spiel war. Er spielt 102 Punkte im Schnitt, Brandon Dolan fast 104, also das war ein richtig hochklassiges Spiel für die erste Runde auf der European Tour.
Ja, Kai war in der Super League Ende letzten Jahres ja schon ganz gut dabei, hat sich weit vorkämpfen können und dann auch Next Gen hat er ja ein Event gewinnen können bereits, stand glaube ich noch einmal im Finale, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, Brandon Dolan an dem Tag einfach überragend, hat ein extrem starkes Spiel gemacht. Es ist wahrscheinlich ein bisschen zu deutlich ausgefallen, wenn man sich auch Kais Average anguckt. Aber man merkt auf jeden Fall, dass auch bei Kai die Formkurve sehr nach oben geht. Er ist auch ein bisschen was schmaler geworden und ich glaube, das trägt alles so ein bisschen auch dazu bei, dass ihm ein paar Sachen dann auch ein bisschen leichter fallen und er auch richtig Freude am Darts hat. Wir haben ihn davor die Woche bei der Gala in Magdeburg gehabt und er hat es einfach da auch unfassbar genossen und echt viel Spaß gehabt. Und das ist schön zu sehen, wenn so Jungs dann auch Bock haben, auf der Bühne zu performen.
Es müsste Next-Gen-Event Nummer 2 gewesen sein, wo er im Finale stand. Und das weiß ich so genau, weil er das Halbfinale gespielt hat gegen den Mann, über den wir jetzt sprechen werden. Patrick Klingelhöfer hat sein European-Tour-Debüt gegeben. Am Ende steht hier leider ein 0-6 gegen Daryl Gurney. Muss ich ehrlich sein, tat mir persönlich auch schon ein bisschen weh, aber weiter geht's. Und ich sag mal, du kriegst das auch mit, es ist kein untypisches Debüt auf der European Tour, da so reinzustarten. Beim ersten Spiel, man ist doch einfach auf dieser Bühne dann nochmal aufgeregt und muss es eben als Lernerfahrung verbuchen. Es war nicht viel anders beim Jan Dückers, auch wenn ich mich an damals das European Tour Debüt von Ricardo erinnere oder von weiteren Deutschen, Marcel Hausotter im letzten Jahr. Da gibt es einfach viele Spieler, bei denen das so ausschaut. Und wenn man dann das zweite Mal auf dieser Bühne steht, ist es schon ein anderer Schnack, weil man es ein bisschen kennt. Und ich habe natürlich auch mit Patrick schon drüber gesprochen und da sind wir beide zu dem Schluss gekommen, dass jetzt das nächste Ziel ist halt, eine weitere Quali für die European Tour zu schaffen. Es sind ja noch 2 Host Nation Qualifier Turniere in diesem Jahr und dann auf der Bühne zu zeigen, was in dir steckt.
Ja, die Bühnensituation ist natürlich doch nochmal eine ganz andere als die Floor-Events. Du hast auf einmal Zuschauer da und jetzt hat er ja auch am Freitagmittag gespielt. Da muss man auch sagen, da waren nicht allzu viele Zuschauer da. Und ich weiß jetzt nicht, wie es aus Spielersicht ist, weil dafür war ich nie gut genug. Aber zumindest in meiner Zeit auch als Schreiber bei der PDC Europe fand ich so einen Freitagnachmittag mit wenig Publikum fast schwieriger, mich zu konzentrieren, als wenn die Halle komplett voll war, weil du auf einmal auch vielleicht mal den ein oder anderen einzelnen, die ein oder andere einzelne Stimme von einem Zuschauer wahrnimmst und nicht einfach nur eine laute Masse. von daher, ja, auf jeden Fall nichts, wo man sich für schämen muss und auf jeden Fall eine Möglichkeit auch drauf aufzubauen.
Ganz kurz dazu noch, Knackpunkt dafür war in meinen Augen auch das zweite Leck. Da gehen wir jetzt ganz kurz ein bisschen tiefer rein, wo Patrick auf 124 Punkten steht, es dann nicht schafft, sich mit 6 Darts ein Dart auf Doppel zu ermöglichen, auf 40 Rest steht und Gurney 86 Punkte in eigentlich einem schlechten Leck auf Bull rauszunehmen. Das ist für mich so eine Situation, wenn Patrick das vorher schon rausnimmt oder 3 klare Darts für 40 Punkte bekommt, dann steht's 1-1, dann bist du im Spiel drinne, bist auf dem Scoreboard und dann kann es quasi losgehen. Dann hast du auch nicht diesen Gedanken, oh, hoffentlich wird es kein Whitewash. Aber so läuft's halt und Gurney hat das dann eben auch relativ gut gemacht. Und wie gesagt, man verbucht das als Lernerfahrung. Weiter ging es mit Michael Unterbuchner, der 6-4 gegen Luke Woodhouse gewonnen hat. Das war natürlich stark von Michael Unterbuchner. Man muss dazu aber auch sagen, dass Luke Woodhouse nur 83 Punkte im Schnitt gespielt hat und das hatte auch mit einem Thema zu tun, und zwar wegen einer gewissen Reisethematik. Ich hatte am Donnerstagabend noch einen Anruf von Philipp Brzezinski bekommen, dass Patricks Spiel um einen Slot nach vorne verschoben wird, weil Luke Woodhouse eben seinen Flieger verpasst hatte, der eigentlich relativ zu Beginn der Session am Freitag gespielt hätte, am Nachmittag, und dann erst am Freitagmorgen anreisen konnte und deswegen das Spiel nach hinten verlegt wurde und so weiter. Das ist natürlich was, was dich dann in der Vorbereitungen in der Anreise auch ein bisschen stört, aber ich sag mal so, aus deutscher Sicht, es ist ein Sieg für Michael Unterbuchner und das ist schön. Für Michael Unterbuchner ging es dann weiter am nächsten Tag gegen Stephen Bunting, da unterlag er dann leider mit 1-6. Dazu muss man aber auch sagen, dass Stephen Bunting wirklich stark gespielt hat mit fast 102 Punkten im Schnitt.
Ja, für Michael war es, glaube ich, eine schöne Sache, dass er jetzt sein erstes Spiel auf der European Tour gewinnen konnte, nachdem er ja auch zwischendurch mal eine Zeit lang da gar nicht zu sehen war, jetzt direkt zweimal hintereinander am Start war. Ja, für Luke Woodhouse natürlich absolut nicht optimal, die Gegebenheiten mit dieser schwierigen Anreise. Und ja, Stephen Bunting ist auf dem Weg zu alter Form, wenn nicht sogar zu einer besseren Form, als er jemals hatte. Und der wird, wenn du mich fragst, auf kurz oder lang auf jeden Fall auch ein European Tour Sieger sein. Von daher ist es auch keiner, bei dem man jetzt traurig sein muss oder lange mit sich hadern muss, wenn man gegen den verloren hat, weil der einfach auch wieder bockstark unterwegs ist.
Jonas, ich sehe, wir verstehen uns. Ich halte auch persönlich sehr große Stücke auf Stephen Bunting. Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich ihn bei der letzten Weltmeisterschaft schon als Sieger getippt hatte. Und danach wurde es der Masters-Triumph. Also ich halte wirklich große Stücke auf diesen Mann. Jan Dückers, haben wir eben schon drüber gesprochen, bei seinem European-Tour-Debüt gegen Martin Schindler raus, kann sich immerhin sagen, er ist gegen den späteren Sieger rausgegangen. Ähnlich einzuordnen wie bei Patrick, denke ich, als eine Lernerfahrung, diese Erfahrung auf der Bühne einfach mal mitgenommen zu haben. Gabriel Clemens, der gewinnt seine Auftaktpartie mit 6-5 gegen Peter Wright. Am Ende relativ viel Dusel, aber endlich mal, so muss ich sagen, ein Spiel, wo mit ein bisschen Dusel am Ende Gabriel Clemens der Glücklichere ist und eben nicht so ein Spiel verliert.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja in den letzten Wochen immer mal wieder vorgekommen oder in den letzten Monaten. Peter Wright war jetzt nicht überragend, Gabriel hat es dann aber auch gut gemacht und hat es am Ende verdient gewonnen und durfte sich dann schon auf den sehr lauten Samstagabend freuen. Ja, war schön zu sehen, man hat auch an seiner Reaktion gemerkt, dass das jetzt wirklich auch mal gut getan hat, da so ein Spiel auch vielleicht mal auf diese Art und Weise zu gewinnen und nicht in 6-0, sondern ein knappes 6-5. Ja.
Weiter ging es dann, wie du so schön gesagt hast, am lauten Samstagabend gegen Dirk van Dijvenbode. Dort gewinnt er mit 6-4. Eine sehr solide Partie, Mitte 90, 50% auf die Doppel. Das war definitiv nicht verkehrt. Wir hatten Gabriel Clemens dann neben Ricardo Pietrzko, über den wir gleich noch sprechen, und Martin Schindler in der im Finaltag am Sonntagnachmittag mit dabei. Dort spielt er gegen Chris Doby. Da steht dann auch eine 0-6. Das war einfach eine Partie, wo er nicht so wirklich reingefunden hat und Doby das sehr gut ausgenutzt hat. Wie hast du das wahrgenommen? Wie hast du ihn auch nach dem Spiel hinter der Bühne vielleicht wahrgenommen?
Ja, im Prinzip genauso, auch sehr sortiert und fokussiert. Also die European Tour hat so einen Stellenwert, das ist einfach inzwischen so professionell geworden, dass da keiner ist, der sich da irgendwie ein gemütliches Wochenende macht und sich denkt, ich werfe jetzt mal ein paar Darts, also komplett fokussiert und ja, mit einem Ziel vor Augen. Egal wie die Form aktuell ist, ist da keiner, der da hinreist und sich denkt, oh nein, ich muss jetzt Angst haben, auch wenn man vielleicht nach dem Interview von Callum Ritz nach seinem Auftaktsieg das Gefühl hatte, dass er ein bisschen Angst hatte. Er hatte auch gesagt, dass er gar nicht wusste, ob er da hinreisen soll, aber den klammer ich jetzt mal so ein bisschen aus, aber sonst sind da alle Jungs auch, die kommen dahin, um das Turnier zu gewinnen und ja, da ist keiner, der das nicht auch irgendwie ein Stück weit ausstrahlt.
Der letzte Deutsche im Bunde ist Ricardo Pietrzko, hat in seiner Auftaktpartie gegen James Wade gespielt. Da gibt es definitiv auch einfachere Auftaktlose, wenn man selber ein gesetzter Spieler ist. Und da muss ich sagen, war es wieder so ein bisschen der alte Ricardo, den wir von vor einem halben Jahr, von vor einem Jahr kannten. Also großer Knackpunkt für mich, diese 81 Punkte zum 5-5 und Break, als James Wade sich auf 40 Rest gestellt hat und da zum Match gewartet hat. Und dann im Decider wirft er bei eigenem Anwurf ja mit 14 Darts das Ding durch, gewinnt am Ende 6-5. Das war richtig stark, hoher 90er Schnitt. Also das war wirklich, ja, wie wir Ricardo eigentlich von der European Tour kennen. Und dann gegen Gervin Price am Sonntag, ja gut, was willst du machen, ne? 3-6, du spielst selber 102,6 Punkte und Gervin Price 115,7. Ja, wenn der Gegner ungefähr 116 spielt, dann ja, und auch noch den Turnierrekord Average, dann ist die Messe damit eigentlich schon gelesen.
Ja, da machst du am Ende des Tages dann tatsächlich nicht viel, weil da nochmal drüber zu kommen, ja, also dann Respekt, aber ja, also wenn du so ein Spiel verlierst, dann kannst du sicherlich einen Moment lang enttäuscht sein, dass du jetzt raus bist, aber nicht, weil du selbst schlecht gespielt hast oder weil der Gegner irgendwie Dusel hatte, sondern dann musst du das einfach anerkennen und sagen, okay, das war jetzt eine überragende Leistung, die man auch nicht jeden Tag so sieht, auch wenn solche Averages sich natürlich jetzt immer mal wiederholen und vielleicht auch mal ein bisschen häufiger zu sehen sind, als es vielleicht noch vor 5 bis 8 Jahren oder so war. Aber ja, das ist Mund abwischen und dann geht's weiter.
So ist es. Abseits von den Deutschen wollen wir nochmal auf ein paar weitere Namen von diesem Wochenende schauen und ich würde sagen, wir machen direkt mit Gervin Price weiter, denn da gibt's auch noch so ein, zwei Sachen, über die wir sprechen müssen. An sich in den Spielen von Gervin Price, muss ich sagen, habe ich ihn an diesem Wochenende überraschend entspannt und locker empfunden, also sowohl gegen Ricardo als auch gegen Ross Smith war das ein sehr entspanntes Verhalten. Da gab's dann auch immer mal wieder einen Fistbump, als er gegen Ricardo die 121 gecheckt hat oder gegen Ross Smith die 161, über die wir gleich auf jeden Fall nochmal sprechen müssen. Dann am Ende als Verlierer im Finale war das ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Adrian Geiler hat dazu gesagt, dass er es gar nicht gut fand. Ich möchte da jetzt kein komplettes Fass aufmachen, weil in meinen Augen, er hat nach dem Finalspiel das Nötigste getan. Also er hat Martin den Handshake gegeben. Man hat gesehen, er hat ihm da auch nochmal 2, 3 nette Worte zugesprochen. Er ist da geblieben, hat das Verliererinterview gegeben, was ja auch immer nicht so ganz einfach ist. Hat da natürlich so ein paar Sachen gesagt, wo man sich denkt, ist das jetzt die feine englische Art oder die feine walisische Art, wie man's machen sollte? Also wenn dann so Aussagen kommen wie, ja, hätten wir in Wales gespielt, dann hätte ich dieses Finale gewonnen. Also ich hatte nicht die Wahrnehmung, dass das unbedingt jetzt am Publikum gelegen hat, dass Martin dieses Spiel gewonnen hat. Aber an sich ist er dann halt weggegangen. Aber er hat das Nötigste getan. Also natürlich ist nicht die feine Art, aber wirklich vorwerfen kann man ihm da ja auch nichts.
Ja, also man muss ja sagen, so ein European Tour Event ist am Ende kräftezehrend. Es dauert unter Umständen relativ lange. Also wenn du da wirklich bis ins Finale vorrückst, dann hast du einen langen Tag hinter dir. Dann verlierst du das Finale, wo du vielleicht auch einfach schon im Kopf gefühlt den 5. Sieg bei diesem Turnier irgendwie verbucht hattest oder dich auch gut gefühlt hast nach so einem 115er Average. Und ja, es ist eine Einzelsportart. Beim Fußball hast du vielleicht noch deine Teamkollegen, die dich dann irgendwie aufbauen oder die um dich herum sind. Aber im Darts stehst du am Ende alleine auf dieser Bühne. Und am Ende lieben wir den Sport ja auch ein Stück weit für diese Emotionen und dafür, dass es dann auch noch Typen sind, die da stehen. Und ja, er hat ihn nach dem Matchstart, nachdem Martin seinen ersten kurzen Freudentaumel hatte, hat er ihn umarmt, hat ihm sicherlich nochmal gratuliert und hat dann ein, zwei Fragen beantwortet. Vielleicht wird er die heute ein bisschen anders beantworten, mit ein bisschen Abstand, und ja, die Enttäuschung war vielleicht im ersten Moment da, aber ich kenne Gervin Price so, dass er auch immer Respekt für seinen Gegenspieler hat und auch weiß, dass Martin Schindler einer ist, der es verdient hat und der in dem Finale dann einfach die Chancen genutzt hat.
Ja, und wie gesagt, es ist ja nicht so, dass er einfach abgehauen wäre. Also er hat das Nötigste ja getan. Und von daher, man darf eben auch nicht vergessen, für Martin, für Darts Deutschland ist das was total Besonderes. Und gerade für Martin ist es ja emotional aus ihm auch rausgebrochen. Für Gervin Price ist das eben Daily Business. Also auf der European Tour, auf der Pro Tour, bei der Premier League, auf der World Series, der Mann spielt im Schnitt übers Jahr, keine Ahnung, ich kann es nicht genau sagen, aber alle 3-4 Wochen ein Finale. Mal gewinnt er die, mal verliert er die. Und wenn er die verliert, dann eben hat er da jetzt nicht die größte Freudenemotion. Und dann ist es ihm wahrscheinlich auch relativ egal, gegen wen er das Finale gerade verloren hat. Ob es jetzt gegen Van Gerven, gegen Littler oder gegen Martin Schindler ist. Dann muss Gervin Price da keine Lobeshymne auf Martin Schindler dichten, das ist halt für ihn Daily Business und dann geht's halt ab und weiter. Deswegen, ich glaube, das sollte man nicht zu hoch hängen. Im Gegensatz zu dem, ja, oder vielleicht einem der besten Momente auf der European Tour jemals, und zwar in dem Spiel zwischen Ross Smith gegen Gervin Price. Du hast es bereits angesprochen, beide stehen bei 161 Punkten Rest und Ross Smith denkt sich nach dem ersten Dart in der Triple 20, dass er oben bleibt und sich dann über Single 20, Triple 15, 36 Rest stellt, anstatt auf das Bull drauf zu gehen und den Weg zu versuchen. Und dann checkt Price eben die 161 Punkte zum 4-5 und Break. Ansonsten hätte es definitiv Matchstarts gegeben für Ross Smith, und das war schon Wahnsinn. Also das ist ähnlich wie Mensur gegen Van Gerven im Ellipelli damals, nur dass Price hierbei das ganze Spiel noch dreht. Und diese Stelle könnt ihr euch auditiv gerade einmal ganz kurz vormerken, denn diese Stelle werde ich in der Freitagsfolge nochmal aufgreifen und das wird dort eine wichtige Rolle spielen. Aber wie hast du das in der Halle wahrgenommen? Das war ein Wahnsinnsmoment, oder?
Ja, also du hast ja vorhin schon mal einmal, als es um die Finalsituation ging, als Martin die Chance hatte, das Spiel auszumachen, schon mal angesprochen. Ich stehe dann natürlich da unten an der Bühne, relativ nah auch an den Spielern, viel näher sind da die wenigsten dann dran. Und in solchen entscheidenden Momenten, und wenn beide bei 161 stehen, musst du damit rechnen, dass beide auch versuchen, die 161 auszumachen, halte ich die Kamera natürlich drauf. Und in der Regel den ersten und den zweiten Dart bei so einem High-Finish, wo du wirklich drei Darts für brauchst, zoome ich mit der Kamera aufs Board, um zu sehen, was getroffen wird und dann zu wissen, okay, muss ich jetzt bereit sein oder nicht. Und ich sehe den ersten Dart im Triple und gehe schon mit meiner Kamera so nach unten, weil ich halt mit der Triple 17 jetzt rechne. Und ich höre das Ploppen von dem Dart, der einschlägt, aber ich sehe keinen Dart und stelle fest, okay, er traut ihm scheinbar diese 161 nicht zu. Und hatte in dem Moment schon ein bisschen das Gefühl, okay, Gervin Price steht jetzt dahinter und der ist einer, der so ehrgeizig ist und so viel Erfahrung hat. Der hätte jetzt richtig, richtig Bock da drauf, die 161 im Gegenzug dafür rauszunehmen und diese Psychospielchen eben nicht mit sich machen zu lassen. Und dann Gervin Price, wie man ihn kennt, mit einem Schrei. Wir haben es auf Social Media gepostet, diesen Schrei nach der 161. Den hat man, glaube ich, bis ganz hinten in der Halle noch gehört. Also ja, eine überragende Szene für den neutralen Zuschauer, weil das ist einfach das, was Darts ausmacht und wie schnell sowas auch gehen kann, dass du in der Situation bist, dir 36 zu stellen, damit das Spiel klar machen zu können, und dein Gegner einfach dieses Monster-Finish dann auf diese Art und Weise rausnimmt, ist einfach, ja, überragend.
Es war so ein richtiger Wow-Moment. Also es war schon echt, war richtig, richtig cool. Einen anderen Namen, der auch schon gefallen ist, ist Peter Wright. Momentan wieder zurück in einer schwereren Phase, würde ich mal sagen, wo er sich eigentlich schon fast wieder so ein bisschen rausgezogen hatte, hatte man das Gefühl, bei den Players Championship Turnieren zweimal ein sehr frühes Aus, in der Premier League kein Sieg, jetzt auf der European Tour eine Niederlage, Führungen verspielt, sowohl bei den Players Championship Turnieren als auch in der Premier League, als auch jetzt bei der European Tour. Das waren wirklich einige gebrauchte letzte Tage, aber es gab so ein kleines Highlight, auch wieder für den neutralen Zuschauer, muss man sagen, das erste Leck gegen Gabriel Clemens, die 110 Punkte, Triple 20 Bullseye in zwei Darts, kann man so machen, ist so ein kleines Highlight und ich glaube auch das wird in der Freitagsfolge nochmal aufgegriffen werden. Ansonsten, wer mir richtig gut gefallen hat spielerisch dieses Wochenende, war Cameron Menzies, muss ich sagen. Auch in seinem Auftaktspiel gegen Simon Whitlock, das war sehr, sehr gut. Und Doby, unfassbar stark und unfassbar gut aufgelegt. 111 gegen Ratajski und 104 gegen Searle. Und da muss man ja auch sagen, spielerisch aktuell bei einem Chris Doby sind das keine Zahlen, wo einen das jetzt so vom Hocker haut, weil es eben gar nicht so selten frequentiert vorkommt.
Ja, also Cameron Menzies hast du gerade schon angesprochen, aus Fotografensicht macht er unfassbar viel Spaß, weil der natürlich immer einiges mitbringt und auch einiges darbietet. Also ich weiß nicht, wie viele Jubelfotos und auch beim Walk-On, der kommt gegen Josh Rock auf die Bühne und Josh Rock klatscht dem Publikum so zu und freut sich einfach da oben zu sein und Cameron Menzies tanzt da zu diesem Walk-On-Song von Josh Rock und freut sich eigentlich fast mehr über den Song als Josh selbst. Das ist einfach ein super sympathischer Kerl, der, glaube ich, dem Zuschauer dann auch viel Spaß bereitet, einfach durch seine Emotionalität. Und Chris Doby, wie gesagt, der ist, glaube ich, bis zum Achtelfinale, wenn ich es richtig im Kopf habe, hatte der gerade mal 5 Lecks im ganzen Turnier gewonnen, von freitags an. Der hat einfach ein super solides Wochenende gespielt, ist ja auch Premier League-Teilnehmer, also keiner, der jetzt erst neu auf der Tour irgendwie dabei ist. Und das ist auch so einer, bei dem ich der Meinung bin, das wird nicht mehr allzu lange dauern, bis er auch auf der European Tour dann sich mal den Titel sichern kann. Und der hat einfach auch ein super aufgeräumten Eindruck gemacht und hat, glaube ich, dann auch so ein bisschen scherzhaft nach dem 111er Average, den er da gespielt hat, hat er irgendwie so ein bisschen scherzhaft gepostet, ja, ab und zu kann ich doch ganz gut Darts spielen. Also der ist auch in einer guten Form.
Definitiv für mich, weil wir es vorhin auch schon angesprochen haben, Chris Doby, jemand in der gleichen Kategorie wie Stephen Bunting aktuell, sowohl spielerisch als auch vom Standing in der Karriere, wo die beiden gerade sind. Also natürlich, wir hatten bei Bunting den WM-Titel 2014, aber jetzt, wo die beiden aktuell stehen, finde ich, ist das relativ vergleichbar. Weitere Namen, Nathan Aspinall, 113 Punkte bei seinem 6-2-Sieg über Johnny Clayton gespielt. Eine Wahnsinns-Anfangsphase. Also da dachte man ja, die beiden können wirklich nichts verpassen. Die kannst du auch hinter die 5000 Leute an die Theke stellen und die würden trotzdem das Board noch treffen. Dann hatten wir einen Dave Chisnell, wieder mal mit frühem Aus. Ich habe nochmal geschaut, nur ein Spiel gewonnen bei den ersten 3 European Tour Events in diesem Jahr und das als jemand, der auch in der Rangliste sehr hoch gesetzt ist. Das ist natürlich eine Ausbeute, die ist deutlich zu wenig. Wer mir dafür aber richtig unerwartet gut gefallen hat, ist Richie Attaus. Wahnsinnig starker Auftritt über die 3 Tage, schlägt Michael Smith und Rob Cross, spielt in beiden Spielen je einen Schnitt von über 100 Punkten und verliert dann gegen Stephen Bunting im Viertelfinale erst im Decider. Und kleiner Funfact, das waren seine beiden höchsten Averages auf der European Tour jemals.
Ja, Richie Attaus sicherlich keiner, der erst seit gestern dabei ist. Man kennt ihn auf jeden Fall, man hat ihn schon häufig genug gesehen und der hat auch Erfahrung. Aber du hast sowohl an seinen Reaktionen während der Spiele, wenn er irgendwie was verpasst hat oder wenn er dann auch die Spiele ausgemacht hat und auch gerade gegen Michael Smith, hast du gemerkt, das ist für den wirklich was Besonderes und der erlebt das einfach sehr, sehr intensiv und hat sich einfach unfassbar über diesen Run, den er da hatte, gefreut. Und ja, war einfach auch so ein bisschen überwältigt davon, da jetzt plötzlich dann doch ein bisschen überraschend sich so weit vorkämpfen zu können. Und da war er sicherlich nicht der Einzige, der an dem Wochenende jetzt ein bisschen überrascht darüber war.
Damit wir dieses European Tour Event konkludieren können, habe ich hier noch den Punkt Sonstiges auf der Liste stehen. Und zwar hatten wir eine relativ kurzfristige Absage, sowohl von Michael van Gerwen als auch von Gary Anderson. Ich habe nochmal im Regelwerk nachgelesen. Es liegt in der Macht der DIA, eine Strafe auch auszulassen. An sich für eine kurzfristige Absage, wenn das Draw und alles quasi schon feststehen, sind das auf der European Tour bei dem ersten Mal pro Jahr 1.000 Pfund, die fällig werden, gestaffelt dann beim zweiten Mal 2.000, beim dritten Mal 3.000 Pfund. Bei Players Championship Turnieren ist es, glaube ich, die Hälfte, aber so ist es auf der European Tour. Also an sich so eine kurzfristige Absage kostet 1.000 Pfund. Für die meisten Spieler viel Geld. Die beiden können sich das dann auch mal erlauben, aber trotzdem das nur einmal der Vollständigkeit halber hier in den Raum geschmissen. Und wir haben es bereits angesprochen, Samstagabend Rekord auf der European Tour, 5.000 Tickets verkauft. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind eine ganze Menge Leute, die richtig Bock auf Darts hatten und an diesem Wochenende aus deutscher Sicht auch wirklich wahnsinnig gut unterhalten wurden. Ich würde sagen, damit machen wir einen Haken jetzt hinter dieses European Tour Wochenende und gehen nochmal einen Tag weiter zurück. Sprechen kurz über die Premier League Woche 11 in Birmingham. Es war Michael van Gerwen, der sich seinen vierten Tagessieg geholt hat. Und das war auch bitter nötig hinsichtlich der Tabelle, denn die beiden Lukes ziehen ab und sowohl Espinel als auch von Smith drücken von hinten. Wie hast du die Premier League wahrgenommen?
Ja, wir sind natürlich, oder ich zumindest, habe nicht so die kürzeste Anreise nach Riesa gehabt, dementsprechend am Donnerstag auch schon in Riesa gewesen. Und wir haben mit einem Großteil des Teams dann abends auch zusammen den Premier League-Spieltag uns noch angeguckt. Da wurde extra ein Beamer für uns aufgebaut, dass wir uns das da auch anschauen können. Und ja, also die Premier League, das ist so ein enges Feld. Du hast eigentlich keine schlechten Spiele dabei, auch wenn man von dem Finale jetzt am Donnerstag nicht unbedingt von dem hochklassigsten Spiel aller Zeiten reden kann. Aber ja, also die Jungs zeigen Woche für Woche, dass da jeder jeden schlagen kann. Und dass die Partien dann auch wirklich eng sind. Vielleicht ist es manchmal so ein bisschen, wer ist gerade entspannter und hat vielleicht den Reisestress ein bisschen besser kompensieren können als der andere. Aber am Ende, auch wenn der ein oder andere jetzt vielleicht doch ein paar Punkte weniger auf dem Konto hat, ist das nichts, wo jetzt Welten voneinander oder die Spieler Welten trennen. Ja, also wir haben uns da auf jeden Fall einen gemütlichen Abend gemacht und haben dann auch mal aus dem Liegestuhl, hätte ich jetzt fast gesagt, uns ein bisschen Darts angeschaut. Ja.
Wo man dann nicht selber die Kamera draufhalten muss.
Genau.
Du hast es angesprochen, das Finale lief bei beiden Spielern nicht sonderlich gut. Dafür war das Halbfinale zwischen Littler und Humphreys umso besser. Littler wirklich ein super Halbfinale gespielt, dort brilliert und ja, der Vollständigkeit halber der Premier League, Cross, Price und Wright weiterhin ohne Tagessieg unterwegs. Das könnte sich ändern, denn es geht weiter in der Woche Nummer 12 in Rotterdam. Wir haben dort die Paarung Michael Smith gegen Luke Littler, Rob Cross gegen Gervin Price, Peter Wright gegen Nathan Espinel, Michael van Gerwen gegen Luke Humphreys. Du hast es angesprochen, wer hat vielleicht weniger Reisestress und so weiter. Das müsste an sich, gerade für Littler und van Gerwen, dann natürlich an sich ja für sie sprechen, denn sie hatten beide Pause an diesem Wochenende und van Gerwen hat natürlich eine deutlich kürzere Anreise. Dann jetzt aber mal meine Frage an dich. Wer gewinnt denn den nächsten Premier League-Spieltag? Ganz ad hoc.
Naja, also ich glaube, wenn ein Michael van Gerwen, egal wie seine Form ist, nach Rotterdam kommt und da in der Arena vor zwei, drei orange gekleideten Fans, die ihm da die Daumen drücken, antritt, dann ist ihm, glaube ich, einigermaßen egal, ob da jetzt gerade Weltranglisten-Erster Luke Humphreys gegen ihn spielt oder Luke Littler oder wer auch immer. Da hat der, glaube ich, nochmal die 10% Motivation extra, um so einen Abend dann auch zu gewinnen. Einfach, weil es für ihn auch vielleicht so ein bisschen zum, in Anführungsstrichen, guten Ton dazugehört, da sein Heimspiel am, ja, einfach mitzunehmen und so da zu gewinnen. Von daher glaube ich, wird Michael van Gerwen sich von der Atmosphäre in Rotterdam mitreißen lassen und den 5. Spieltagssieg einfahren.
Dann gehe ich da jetzt einfach mal mit. Es ist der Heimbonus, wenn Van Gerwen in den Niederlanden spielt. Wir haben es auch schon in Den Bosch gesehen. Dann will er einfach gewinnen. Dann kommt der Mann, um zu siegen. Und ich glaube, das könnte er auch gut machen. Dann habe ich hier noch einen Themenpunkt, und zwar zu letzter Woche. Da hatten wir ein paar Sachen hier angekündigt und drüber gesprochen, Kevin und ich. Da muss ich jetzt noch mal zwei, drei Sachen kurz zu sagen. Und zwar haben wir gesprochen über mögliche Super League-Teilnehmer, was wir glauben, wer über die Next Gen dorthin käme und so weiter. Ein Punkt, den wir ergänzen müssen: Daniel Klose und Pascal Ruprecht dürften tatsächlich noch die Super League spielen im zweiten Jahr ihres Tourkartenbesitzes, wenn sie zum Zeitpunkt des Cut-Offs für den nationalen Qualifier außerhalb der Top 64 sind. Laut Regel 3.9 in den Order of Merit Rules sind wir im letzten Mal so ein bisschen übergangen, ist alles auch ein bisschen, ja, dass man sich da schon sehr einlesen muss. Das nur der Vollständigkeit halber. Wenn die beiden zum Cut-Off für die Super League nicht in den Top 64 stehen, dürfen sie auch im zweiten Tourkartenjahr, was man eigentlich nicht darf, dort mitspielen. Dann haben wir das Finale der China Premier League angekündigt, da jetzt die Auflösung zu am vergangenen Wochenende hat Cao Chen Song das Finale der China Premier League im Endspiel gegen Lu Chenggang mit 11-1 gewonnen. Lu Chenggang ist uns natürlich allen bekannt für den legendärsten Walk-On im Alley-Pally aller Zeiten. Wer diesen Walk-On nicht kennt, unbedingt googeln und angucken. Wer den nicht kennt, hat wirklich was verpasst. Es ist Gänsehaut pur. Es ist Wahnsinn. Und ansonsten hatten wir die CDC Cross-Border Challenge. Dort gewann Alex Spellman im Finale gegen David Cameron mit 7-6. Und vorher im Achtelfinale konnte Alex Spellman gegen Sylvain Bordeaux einen 9-Darter im Stream werfen. Also auch da das Niveau in der großen, weiten Welt relativ hoch. Wir schauen auf, jetzt wieder auf das Festland Europa. Wir haben noch zwei Races, und zwar das European Tour Event 7 und European Tour Event 8 Race. Da ist nicht mehr viel hin, denn Cut-Off ist am 26. April. Das heißt, de facto ist es nur noch das European Tour Event in Sindelfingen kommendes Wochenende, was in diesen Cut-Off reinzählt. Und wir haben Martin Schindler aktuell gesetzt als Nummer 11, also Martin wieder zurück für den Samstag in der Setzliste. Ricardo gesetzt als Nummer 15. Aktuell wäre Gabriel Clemens nicht qualifiziert und müsste in die Qualifikation. Und noch eine interessante Sache, Michael Smith müsste aktuell übrigens in die erste Runde, weil er aus den Top 16 der Pro Tour Order of Merit rausfallen würde. Also da ist so ein bisschen Bewegung drinne. Glaubst du, Clemens wird in Sindelfingen einen guten Run haben und sich doch noch in das Teilnehmerfeld schieben, ohne dass er in die Qualifikation muss?
Also, ich denke, gerade mit so einer Partie jetzt auch gegen Peter Wright, die er da, man sagt ja gerne mal, dreckig gewonnen hat mit 6-5, also so ein knappes Ding, gar nicht jetzt dreckig, weil er irgendwie unsportlich war, sondern einfach, weil es so ein, mal für ihn lief und er das in der entscheidenden Situation jetzt dann doch mal wieder für sich entscheiden konnte, wird ihm das sicherlich einen Auftrieb geben. Ich weiß nicht jetzt aus dem Kopf, in welche Runde er kommen müsste, um qualifiziert zu sein, aber ja, also Gabriel ist auch kein unerfahrener Spieler, WM-Halbfinalist, und man muss, glaube ich, einen Gaga Clemens immer auf dem Zettel haben, auch einen tiefen Run machen zu können. Ich würde es ihm wünschen, und ich bin jetzt einfach mal so mutig und auch ohne zu wissen, in welche Runde er kommen müsste, sage ich mal, dass er das durchaus schaffen kann.
Also so ganz kann man es natürlich noch nicht sagen, in welche Runde er kommen müsste, weil es kommt viel noch drauf an, was machen die anderen Spieler um ihn drumherum, José de Sousa, Mike de Decker, Brandon Dolan, Luke Woodhouse. Es könnte aber schon mit einem Erstrundensieg reichen, rein rechnerisch. Also da ist er hier 250 Pfund hinter Brandon Dolan. Es könnte reichen. Wie gesagt, es kommt natürlich in diesen direkten Duellen sehr drauf an. Aber wenn es zwei oder drei Siege werden sollten, dann ist es eigentlich eine sichere Sache. Aber schauen wir mal, was dabei rumkommen wird. Wir haben beim European Darts Grand Prix, das Event Nummer 4 in Sindelfingen, mehrere Deutsche mit dabei. Pietrezko, Schindler, Clemens, Adams, Rötsch, Merck und Springer mit dabei. Gespannt bin ich insbesondere auf das European Tour Debüt von Arno Merck. Ich glaube, da können wir uns drauf freuen. Und auch Luke Littler müsste wieder mit dabei sein. Und da ist jetzt auch noch eine Sache, wegen des Cut-Offs für European Tour Event Nummer 7 und 8 müsste er aktuell Stand jetzt nicht in die Qualifikation, wäre also sicher mit dabei in der ersten Runde. Aber auch ein Turniersieg bei European Tour Event Nummer 4 würde ihm nicht reichen, und um in die Top 16 der Pro Tour Order of Merit zu kommen, also für den Samstag dann bereits gesetzt zu sein bei Event Nummer 7 und 8. Also so schaut es aus in der Akte Luke Littler. Ansonsten bleibt uns nur noch der Ausblick auf die kommende Woche, was jetzt ansteht, bis ihr Checkout nächste Woche dann wieder hören werdet. Und zwar, wir haben es gesagt, die Premier League in Rotterdam, Woche Nummer 12, für euch, die ihr das hört, morgen. Ansonsten haben wir Event und Nummer, welche Events sind es? Das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, das muss ich gleich kurz googeln. Am 20. und 21. Samstag und Sonntag, 20. und 21. April, Women's Series in Wigan, und ebenfalls am 20. und 21. April die Asian Tour Events 7 bis 9. Und da ist Kevin einmal nicht da, und da geht es zu seinem Wunschstandort für ein World Series Event, nämlich zum Thriller von Manila mit der Asian Tour. Und in Manila, kleiner Fun Fact, spielt man die Asian Tour übrigens in einem Casino Resort.
Auch nicht schlecht.
Gibt auch mal was Besonderes, ne?
Gibt doch immer wieder besondere Austragungsorte. Nicht nur auf der European Tour oder bei den englischen Kollegen, sondern scheinbar weltweit.
Ja, ich habe es ganz kurz nachgeschaut. Es sind die Women's Series Event Nummer 5 bis 8, die in Wigan stattfinden. Ansonsten würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter eine prall gefüllte Folge im Podcast für diese Woche. Es bleibt mir nur noch eine Ankündigung für die Freitagsfolge mit Gast, und zwar niemand geringerem als Adrian Geiler. Das Ganze findet ihr Freitag auf allen Plattformen, oder wenn ihr das jetzt schon hören wollt, dann könnt ihr das ganz flexibel heute, morgen, wann auch immer machen bei uns auf Patreon für 3,57 Euro. Da sind die 57 Cent Mehrwertsteuer auf die 3 Euro bereits inkludiert. Deswegen unterstützt uns gerne auf Patreon mit diesem Podcast und einer kleinen Spende für uns. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir, Jonas. Es war ein großer Spaß, dich hier mit dabei zu haben. Es waren ein paar gute Insights, auch von hinter der Bühne. Und ich glaube, da haben wir jemanden, auf den wir immer wieder zurückkommen können, der wirklich, wie du es gesagt hast, an den Darts und an den Reaktionen näher dran ist als die meisten.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mir wie beim letzten Mal auch schon Spaß gemacht. Schöne Grüße vielleicht an der Stelle auch noch an Kevin, der durch Abwesenheit glänzt. Und eine große Freude über dieses überragende Event aus deutscher Sicht mit dir quatschen zu dürfen. Ja.
Dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.
Ciao.